Das Spannende an diesem Areal ist eben tatsächlich, dass wir aus 3 Jahrhunderten Schulgebäude haben, die auch unterschiedliche Modelle des Pädagogischen repräsentieren quasi.
Es ist auch ein bisschen wie die Welt. Also die Welt ist diese Sache, die so sehr, sehr komplex ist, die sehr, sehr oft eher für Erwachsene gestaltet ist, aber die Kinder sind auch da und sie finden auch ihre Wege. Und es gilt für dieses Werk und es gilt auch vielleicht für dieses Buch.
Dieses Autoritätsverhältnis drehe ich ja mit diesem Projekt komplett um. Also das Kind wird von der Schule nicht mehr verschluckt oder dominiert, sondern es kann selber auf die Schule drauf sitzen.
Die große Schrift, die soll natürlich auch sowieso den Eindruck so einer Skalierung erwecken. Also halt eigentlich so, dass man sich ein bisschen fragen kann, ob jetzt das Buch einfach vergrößert ist oder ob die Leserin geschrumpft ist.
Willkommen bei Nicht nur schön,
dem Bücherpodcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
Mein Name ist Jonas Wanderler.
Und ich bin Laura Breitschmidt.
Hallo Laura, willkommen zu dieser ersten Episode der 4. Staffel. Unglaublich, dass wir das schon so lange machen. Wir sprechen hier über eines der schönsten Schweizer Bücher vom Jahrgang 2025. Vor ein paar Wochen haben wir die Liste gesteckt bekommen und haben uns das natürlich genau angeschaut. Wir haben bereits ein paar Bücher ausgewählt, über die wir in den nächsten Wochen und Monaten sprechen werden. Du machst den Anfang. Was hast du heute mitgebracht?
Ja, die 4. Staffel ist es schon und ich freue mich sehr auf die kommenden. Und auch nach 4 Staffeln beginne ich wie immer. Das Buch in meinen Händen ist etwas höher als ein A4 und etwas schmaler. Das Cover ist glänzend laminiert, es ist ein Hardcover. Und was einem direkt ins Auge sticht, ist der große Überstand des Covers zum Buchblock. Ich gehe auch direkt schon ins Buch hinein, ich öffne es und das Vorsatzpapier zeigt eine fotografische Nahaufnahme eines grünen Terrazzosteins. Im Innern des Buches wechseln sich 2 Typen von Inhalt ab. Einerseits Textseiten mit Referenzbildern, das Ganze dann in grün und orange auf rauem Werkpapier gedruckt. Der 2. Typus vom Inhalt sind randabfallende Farbfotografien, die auf Hochglanzpapier gedruckt sind. Von jedem dieser Teile gibt es 3, die sich abwechseln. Wenn ich durchs Buch geblättert habe, bin ich dann auch schon beim Nachsatzpapier. Auch dieses zeigt fotografische Nahaufnahmen von Terrazzostein, aber in oranger Farbe. Schließe ich das Buch, bin ich auf dem Backcover. Auch hier treffe ich wieder auf das Grün, das schon im Inhalt anzutreffen war. Auf dem Grün sind Objekte gedruckt und es gibt einen Klappentext in weißer Prägung. Drehe ich das Buch um, bin ich auf dem Cover. Der Hintergrund ist orange und es sind wiederum Objekte darauf abgebildet, ähnlich wie auf der Rückseite. Es handelt sich dabei um Steinmodelle von Häusern und von Bauklötzen aus Terrazzostein. Diese sind aufeinander getürmt und fliegen so auf diesem Cover herum. Und nebst diesen Objekten gibt es auch Schriftelemente. Diese lese ich vor, Florian Graf, School Models. Die weiße Schrift ist wie auch der Klappentext auf der Rückseite in einer weißen Prägung. Es ist eine sehr bolde Schrift, die mich da anschaut. School Models ist die neueste Publikation des Schweizer Künstlers Florian Graf. Florian Graf lebt und arbeitet in Basel. Er hat ursprünglich Architektur studiert und danach Kunst an verschiedenen Kunsthochschulen. Und seine Medien, in denen er arbeitet, ist sowohl Zeichnung, teilweise Malerei, Installationen. Und er bewegt sich dabei immer an der Schnittstelle zwischen Architektur und Kunst. Eine frühere Arbeit zum Beispiel, die steht in Lausanne beim Fußballstadion. Der Titel der Arbeit ist «Ticket Pagoda». Es geht um den Ticketschalter und er hat dieses Häuschen eigentlich dupliziert, also doppelt und wieder kopiert und zwar immer verkleinert und das dann wie eine Babuschka aufeinander gestellt. Also er spielt mit Raum, mit Größe und mit Architektur. Er setzt sich zum Beispiel in seinen Werken damit auseinander, welche Wirkung Räume auf ihre BenutzerInnen haben. Ein Beispiel, wo das eben auch thematisiert wird, ist das School Models, das ich in den Händen halte. Es geht darin nämlich um das Hofacker Schulhaus. Es steht in Zürich und es besteht aus 3 verschiedenen Gebäuden. Jedes dieser Gebäude stammt aus einem anderen Jahrhundert. Das früheste von 1889, es ist ein klassizistischer Bau nach den Plänen von Friedrich Wirle. Und das nächste ist dann ein Sporthallengebäude aus dem Jahr 1938. Es ist ein formalistischer Bau von Hermann Herter. Und vor kurzem, 2022, wurde der dritte Bau eröffnet, gestaltet vom Architekturbüro E2A. Im Zuge dieses Neubaus wurden auch die anderen zwei Gebäude komplett saniert. Und eben gab es auch einen Kunst- und Bauwettbewerb, den Florian Graf gewonnen hat.
Ja, wir beide waren ja vor ein paar Wochen auf dem Schulhof und konnten uns das fertige Werk anschauen. Vielleicht kannst du für unsere Hörerinnenschaft ein bisschen beschreiben, was wir da angetroffen haben.
Das versuche ich. Das Projekt School Models umfasst drei Modelle. Und zwar ließ Florian Graf jedes der drei Schulhäuser in einem Modell nachbauen. Im Maßstab 1:20 stehen nun diese Steinobjekte auf dem Pausenplatz und sie dienen als Kletterobjekt, als Sitzgelegenheit oder man kann einfach hingehen und sie anschauen. Nebst diesen drei verkleinerten Steinmodellen der Schulhäuser gibt es auch vergrößerte Bauklötze. Und zwar sind diese aus Terrazzostein gegossen und in den Farben Orange und Grün. Die Terrazzosteine sind aufgetürmt oder dienen als Sockel für die Steinmodelle der Schulhäuser. Nebst diesen physischen Objekten auf dem Pausenplatz gab es auch ein Eröffnungsfest, ein Ritual sozusagen, welches das Kunstwerk in sein Leben auf dem Pausenplatz einführte. Und für Florian Graf war das ganze Projekt vielleicht ein bisschen ein Heimspiel. Aufgrund seiner Ausbildung als Architekt an der ETH kennt er sich natürlich bestens mit diesen Prozessen aus.
Ja, wie gesagt, waren wir zusammen auf diesem Pausenplatz vom Hofacker-Schulhaus. Danach sind wir direkt in den 31er-Bus gestiegen und konnten einfach sitzen bleiben. Er hat uns bis ans andere Ende von Zürich und direkt vor unser Studio geführt. Gerade noch rechtzeitig, bevor Florian Graf aus Basel angereist kam. Und mit ihm haben wir über dieses Projekt, aber auch die Umsetzung im Buch gesprochen.
Du bist als bildender Künstler mit Hintergrund in der Architektur gerade bei diesem Projekt an deiner Schnittstelle sozusagen. Diese zwei Gebiete, wie denkst du die zusammen?
Ja, eine spannende Frage, weil also Architektur ist ja das Gestalten unseres Lebensraumes. Und das heißt, die Ausgestaltung von Grenzziehungen, von Öffnungen, von Durchgängen, Durchblicken etc. Und diese Dinge sind natürlich im Endeffekt philosophisch-psychologische Fragen. Also wie öffnen wir uns, wem öffnen wir uns, was gegenüber sind wir offen, wo ziehen wir Grenzen, wo verschließen wir uns, wo verstecken wir uns. Und diese Dinge interessieren mich sehr stark. Und mit der Kunst habe ich natürlich eine Möglichkeit, diesen Dingen noch tiefer auf den Grund zu gehen.
Das Buch, was wir heute besprechen, School Models, das handelt ja genau von einem Kunst- und Bauprojekt. Es ist Teil der Innenhof-Pausenplatz-Gestaltung des Schulhauses Hofacker in Zürich. War in diesem Fall diese Doppelausbildung von Vorteil für dich?
Ja, von Vorteil ist das sowieso immer, je mehr man weiß und kann. Und in dem Fall ganz speziell natürlich auch, weil A, ist so ein Projekt zu realisieren sehr, sehr, sehr aufwendig. Da muss man tatsächlich viele verschiedene Akteure auch managen, blöd gesagt, so wie ein Architekt fast schon. Und man muss auch wissen, was sind Reglementierungen im öffentlichen Raum. Man muss Materialeigenschaften kennen. Man muss statische Kenntnisse haben. Man muss mit verschiedensten Ämtern Bewilligungsverfahren einholen etc. Und da hilft natürlich diese Ausbildung, die ich zuerst als Architekt hatte, immanent. Aber natürlich auch inhaltlich. Ich beschäftige mich seit meiner Jugend mit Architektur genauso wie mit Kunst. Und ich würde sagen, es gibt überhaupt gar keine gute Kunst im Architekturkontext, wenn sich ein Künstler nicht mit Architektur befasst hat. Oder zumindest ein starkes räumliches Einfühlungsvermögen hat.
Kannst du uns ein bisschen näher an diesen Prozess mitnehmen? Hattest du Kontakt auch schon früh oder irgendwann mal im Prozess mit den Architekten von
E2A?
Ich hatte Kontakt, aber der Wettbewerb war erst ausgeschrieben, als das Gebäude schon entworfen war. Also das heißt, die Kunst ist erst ins Spiel gekommen, als das Projekt schon geplant war und nicht integrativ. Aber in dem Fall spielt das keine große Rolle, weil es ein Kunstwerk ist, das für sich selber genauso Kontakt aufnimmt wie mit dem Park, wie mit den anderen Gebäuden und mit dem Neubau auch. Das heißt, das war nicht eine enge Zusammenarbeit in dem Sinn.
Haben Sie darauf reagiert, da Ihr großes Schulhaus so klein zu sehen, oder was war Ihre Reaktion?
Also erstens mal waren Sie selber in der Jury. Die haben mitentschieden, dass mein Kunstwerk gewonnen hat und umgesetzt werden konnte. Das heißt, ich nehme mal an, Sie waren nicht dagegen. Ich glaube im Gegenteil, weil das Gebäude natürlich sehr gute Architektur ist, aber auch als strukturalistische Architektur auch sehr spektakulär ist im Kontext des Daches, der Shed-Dachlandschaft, die man im echten Gebäude eigentlich kaum wahrnehmen kann. Und mit dem Modell vor dem Gebäude versteht man, dann ist die Struktur viel besser und es gewinnt nochmal.
School Models könnte man auf Deutsch Schulmodelle oder Modell einer Schule übersetzen. Und das beinhaltet ja zum einen das Wort Schule als Ort, als Gebäudetypus, als gebauter Ort. Und gleichzeitig ist es auch ein pädagogisches Konzept, ein Zugang von Bildung, von dem wir ein gemeinsames Verständnis haben oder in der jeweiligen Kultur. Und du hast jetzt sowohl eigentlich das Architektonische in einer Größenverschiebung verkleinert, das Modell gebaut, und gleichzeitig passiert aber auch etwas mit dem Konzept Schule als Bildungsort, wenn sich die Menschen, die Kinder, die SchülerInnen in einem anderen Verhältnis zum Raum bewegen. Was genau passiert da?
Ja, das kann ich natürlich nicht genau sagen. Das ist wahrscheinlich bei jedem Schüler anders, was da passiert, oder bei jedem Betrachter, hoffe ich auch zum Teil. Mich interessiert natürlich eben beides, sowohl die Schule als Frage, wie man jetzt Kinder auf die Realität oder das Erwachsenenleben vorbereiten soll und will. Und da stellt sich immer die Frage, sind Kinder kleine Erwachsene oder sind Erwachsene große Kinder? Und was jetzt da die großen Unterschiede sind? Und das hat sich in der Geschichte der Menschheit immer sehr gewandelt, diese Vorstellung, wie man Kinder erzieht, wie man sie vorbereitet auf das echte Leben. Früher hat man gar keine, zeitweise im Mittelalter, gar keine große Unterscheidung gemacht zwischen Kindheit und Erwachsenenalter. Auch dass die Leben waren viel kürzer, also das hat sich alles sehr gewandelt. Und das Spannende an diesem Areal ist eben tatsächlich, dass wir aus 3 Jahrhunderten Schulgebäude haben, die gleichzeitig eben als unterschiedliche Gebäude auch unterschiedliche Modelle des Pädagogischen wie repräsentieren quasi. Also eins aus dem 19. Jahrhundert, eins aus dem 20. Jahrhundert und jetzt eins aus dem 21. Jahrhundert. Und alle drei Gebäude haben komplett unterschiedliche Ansätze, wie man eben Kinder erzieht. Und das schlägt sich nieder in der gebauten Architektur. So. Und dieses Autoritätsverhältnis drehe ich ja mit diesem Projekt komplett um. Also das Kind wird von der Schule nicht mehr verschluckt oder dominiert, sondern es kann selber auf die Schule drauf sitzen. Kann auch so auf die Schule runtergucken so. Und somit die Schule nicht nur anfassen, sondern tatsächlich so auch erfassen. Also die Schule wird fassbar für das Kind. Und das ist etwas, was mich generell unglaublich interessiert. Wie fühlen wir, wie denken wir, wie richten wir uns ein im Leben? Und die Frage, wie wir das wollen, schlägt sich dann oft nieder in der Architektur. Und dann gleichzeitig beeinflusst diese Architektur unser Leben und Fühlen tagtäglich wiederum. Und diese Wechselwirkung finde ich extrem spannend.
Dieses Greifbarmachen und Anfassen ist ja ein großer Teil dieser Arbeit, dass die Kinder in physischen Kontakt treten mit der Arbeit und mit der Schule. Und du hast dazu jetzt ein Buch gemacht. Uns würde interessieren, was ist die Funktion dieses Buches? Ist es für die Kinder, für die Eltern, zur Vermittlung, als Dokumentation? Welche Funktion übernimmt es?
Ich denke oft bei Kunstwerken, vor allem im öffentlichen Raum, so eine Art Vermittlungsfrage mit ein. Und hier war für mich schnell klar, ich möchte, eine Skulptur hat immer das Potenzial, ich sag mal, ein Treffpunkt zu sein. Das funktioniert jetzt für die Kinder unglaublich gut, die sich da alle draufsetzen, sich da rumtummeln und drauf rumhüpfen und weiß ich was. Es funktioniert für Eltern, die auf ihre Kinder warten, um sie abzuholen etc. Aber ich wollte für die Eröffnung auch ein großes Quartiersfest machen. Da habe ich auch andere KünstlerInnen eingeladen, Performances zu machen und habe da wirklich so ein Quartierfest gemacht, wo sich Kunstwelt und Schulwelt und Quartier und Stadt getroffen hat. Und das war wie ein Punkt des Vermittelns, dass man das wirklich als Ort, neuen Ort im Quartier so etabliert und zeigt, guck, dass dieses Angebot gibt's. Dann das zweite war, dass ich mit einer Künstlerin, die jetzt auch in Zürich lebt, mit Monster Chetwynd Workshops gemacht habe mit den Schülern in der Schule. Da hatten wir die Idee, wir könnten ja auch mit den Schülern, dass sie nicht nur von Gebäuden, sondern von sich selbst Modelle machen, also Puppen von sich selbst. Dieser Workshop war auch ein Teil dieses Vermittlungsprogramms. Und dieses dritte, nämlich das Buch, spricht natürlich wieder eine andere Ebene an. In dem Fall natürlich eine intellektuellere, eine vertieftere, die verschiedene Themen wirklich so ein bisschen tiefgründiger betrachtet. Das eine eben das Thema Schule, das wir jetzt schon ein bisschen angesprochen haben. Was sind Schulen und wie wollen wir die haben eigentlich in unserer Gesellschaft? Das andere, die Frage von Verhältnis, von Architektur und Kunst, aber was sind Modelle? Weil der Begriff des Modells ist ja etwas Hyperinteressantes. Also wir machen von vielen Dingen Modelle. Einerseits von Dingen, die es noch nicht gibt, meistens Architekten, die planen damit, um etwas zu projizieren, das es noch nicht gibt. Aber wir machen auch Modelle von etwas, was es schon gibt, um es verständlicher, fassbarer darzustellen. Und hier bei diesem Projekt gibt es diese komische Überschneidung aus beiden. Architekten machen meistens Modelle, um etwas zu planen, das es noch nicht gibt. Künstler oder vor allem Bildhauer haben meistens von Modellen in Stein gemeißelt etwas abgemeißelt. Und hier gibt es eine lustige Überschneidung. Und das dritte ist dann die Kunst im öffentlichen Raum und ihre Rolle in der Gesellschaft, die auch mit einem Text abgehandelt wird.
Teil des Buches sind auch Skizzen. Hier im Buch ganz am Ende, aber jetzt klassischerweise sehe ich eine Skizze am Anfang.
Ja, also ich bin ein obsessiver Zeichner. Also ich zeichne wirklich jeden Tag. Das ist so meine Arbeitsart, Methode, aber auch meine Therapie oder mein Alles. Also es hat wirklich sehr mit meinem Leben sehr direkt zu tun. Und Kinder zeichnen ja auch fast immer, hören dann komischerweise irgendwann auf im Leben. Ich habe das einfach weitergezogen. Und deshalb fand ich das Zeichnen in diesem Kontext der Schule deshalb interessant. Zweitens, weil es meine große Leidenschaft ist und drittens, weil es natürlich bei jedem Projekt, bei jeder Arbeit, bei jeder Skulptur, bei jedem Bild, das ich mache, tatsächlich eine vorbereitende Rolle hat. Hier hat es jetzt verschiedene Zeichnungen im Buch aus. Ich habe ja mittlerweile fast 200 Skizzenbücher voller Zeichnungen und so hat man hier ganz viele verschiedene Zeichnungen. Nicht nur Zeichnungen, die direkte, ich sag mal, Projektionsskizzen sind, sondern auch, es hat auch zwei, drei Gedanken oder theoretische Überlegungen zu Kunst, Bild, Skulptur, Architektur. Und das ist ein bisschen hier einfach eingewoben in dieses Buch.
Wir haben darüber gesprochen, warum Sie eben am Ende des Buches kommen. Und es steht da eben auch ein Satz auf Seite 98. Wer ist der? Was bleibt länger, Original oder Modell? Und wir waren heute Morgen ja eben auf dem Pausenplatz und die Kinder skaten da. Da hat es Abnutzungsspuren, der Muschelkalk zum Teil gibt es in einzelnen Stellen ausgebrochen. Es sammelt sich auch ein bisschen Schmutz an.
Kaugummis. Auch die Feuerzeuge, die irgendwie testen, ob das trotzdem brennbar ist und so.
Es lebt mit den Kindern und Jugendlichen oder auch Erwachsenen, die sich da bewegen. Was ist dein Anspruch an diese kleinen Häuser, wenn es darum geht, Bewahrung, Weiterleben, Verändern?
Ja, das ist ja eine große Frage, die wahrscheinlich die Kunst schon immer sehr umtreibt. Oder die Frage der Ewigkeit und der Vergänglichkeit. Oder das ist ja generell eine Lebensfrage. Was bleibt, was vergeht? Was ist der Moment, was ist das Monument? Und diese Arbeit handelt natürlich auch von dieser Frage ganz direkt. Und das Interessante ist ja, dass diese Gebäude jetzt da rundherum alle unter Denkmalschutz gestellt wurden. Es werden ja nicht alle Gebäude unter Denkmalschutz gestellt, weil sie als gute oder exemplarische Gebäude aus einer gewissen Zeit betrachtet werden. Und die Idee, dass etwas für ewig ist, ist illusorisch, so eine Utopie. Aber wir tun manchmal so, als ob es das gäbe. Und das gibt uns eine Sicherheit und er beruhigt uns irgendwie. Und in dem Fall wurden die Schulehäuser jetzt sehr aufwendig saniert. Und jetzt stehen da jetzt diese Steinskulpturen der Gebäude davor. Und jetzt ist natürlich sehr interessant, beides sind eigentlich Monumente. Und es ist wie die Frage, wer bleibt länger? So, es wird es interessant sein, in 1000 Jahren stehen die Gebäude noch oder gibt es diese Skulpturen noch, die man archäologisch ausgräbt? So. Und natürlich erhalten die eine Patina, was mich ja sehr interessiert. Auch antike Skulpturen haben ja manchmal weder Nasen noch Arme noch irgendwie sonst was. Und trotzdem können wir darin eine Schönheit sehen, die natürlich auch irgendwie ruinös ist, hat etwas Pittoreskes. Und das erhoffe ich natürlich in diesen Arbeiten auch. Und das ist so die Frage, so wie beim Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde, wo das Bild anstatt des Echten altert. Meistens ist es ja dann umgekehrt. In der Kunst sieht man, dass das Bild so immer bleibt oder in der Fotografie die Schönheit immer bleibt, während dem der Mensch alt wird oder sogar stirbt dann. Und hier ist wieder interessant, was wie altert. Das Modell oder das Gebäude vorher verschwindet.
Ja, wobei das Gebäude eigentlich das Modell war und dann wäre es wieder konsequent, dass es das Vorbild zerfällt.
Genau. Ja.
Aber die Wahl des Muschelkalks war spezifisch auch deshalb darauf gefallen, weil es eben auch ein bisschen fragil ist und zerfällt oder man hätte es ja auch gießen können.
Naja, also es gibt ja sehr, sehr, sehr viele verschiedene Steine. Sorten und Arten. Und nicht mit allen kann man alles machen, bildhauerisch. Und das ist ja eine hochkomplexe Bildhauerarbeit, diese Skulpturarbeit. Weil sehr feingliedrig reliefiert und man kann nicht mit jedem Stein alles machen. Also ein Stein muss gut bearbeitbar sein, aber dann muss er auch witterungsresistent sein. Und eine der Gebäude zum Beispiel funktioniert auch als Vogeltränke, da bleibt Wasser drin stehen. Das geht auch nicht mit jedem Stein, weil der sonst durch Eisbildung ausbricht oder was auch immer. Und das war der perfekte Stein, wo Bearbeitbarkeit und Langlebigkeit so wie beides gegeben sind, aber es ist kein Stahl.
Du hast jetzt an deiner Stelle andere Leute die Skulptur machen lassen, oder? Das ist auch noch so eine Verschiebung, wo der Künstler eigentlich die Anleitung oder den Plan macht. Und dann wird das umgesetzt. Das ist eigentlich auch schon immer vorhanden gewesen in der Tradition, auch dann später sehr stark in der Konzeptkunst, als Sollewit oder so. Hat dich das auch interessiert an diesem Prozess oder war das einfach gegeben, weil du diesen Skill gar nicht hast?
Ja, also ich glaube, es interessiert mich in dem Sinn nicht so verrückt, weil ich glaube, es war in der Kunstgeschichte schon immer so, selbst Maler, also Malerei denken wir immer so, ich habe jetzt auch eine Arbeit, gerade wurde vom Kunstmuseum Basel in die Sammlung angenommen und dort ist immer die Frage, da steht sogar im Vertrag, ist das von der Hand des Künstlers? Und das ist ja komplett absurd. Aber ich stelle mich diese Frage nicht bei keinem meiner Projekte. Mal mache ich es dann selber, weil ich es kann oder die Zeit oder die Möglichkeit dazu habe. Ich mache Keramiken selber und alles Mögliche. Und in dem Fall war klar, ich arbeite mit jemandem zusammen. Und das ist aber wiederum sehr bereichernd, weil ich habe das mit Schmidt Naturstein in Herisau gemacht. Und das ist meine Freundschaft, die daraus entstanden ist. Und das einfach eine sehr bereichernde, schöne Begegnung auch war.
Aus deiner sehr umfangreichen Dankesliste am Ende des Buches, ich war wirklich beeindruckt. Ich denke, du führst das immer schön nach. Du bist nicht so... Morgen ist Abgabe, ich muss noch alle Namen zusammentragen. Du arbeitest viel mit Menschen zusammen und da ist auch ein Wissenstransfer wahrscheinlich mit inkludiert.
Auf jeden Fall. Also ich habe schon sehr viele Bücher rausgegeben und ich habe das am Anfang nicht gemacht und ich wollte das jetzt mal wirklich machen. Also jetzt zum Beispiel nicht nur die Dankesliste für diejenigen, mit denen ich ganz direkt in Kontakt war für dieses Projekt, sondern auch für andere Menschen, die mich generell in den letzten Jahren unterstützt haben. Seien das Sammler, die was von mir gekauft haben, seien das Kuratoren, mit denen ich zusammengearbeitet habe, oder seien das KünstlerInnen oder KollegInnen, mit denen ich einfach in einem tollen Austausch stehe und Bereicherung erfahren habe. So. Oder einfach Freunde oder Freundinnen, von denen ich einfach direkten Support erfahren habe. Und das wollte ich hier einfach mal irgendwie aussprechen in diesem Buch. Ja.
Die Schulhäuser, die ich als Kind oder Jugendliche erleben durfte, hatten ganz andere Strukturen und Vorstellungen von Lernen vielleicht. Es war mir auch Frontalunterricht ausgelegt. Es gab zwar im Pausenhof eine so aulamäßige Rondelle, wo man sich hinsetzen kann, um Unterricht draußen zu machen, aber die wurde dann auch nur am letzten Schultag genutzt. Und ich habe dann gemerkt, als wir da reingingen, es hat bei mir kein Gefühl von Lernen ausgelöst. Und ich habe so gemerkt, wie stark mich die Lernumgebungen meiner Kindheit geprägt haben, welche Architektur ich mit Lernen in Verbindung bringe und welche nicht.
Ja, und vielleicht welche Kompetenzen Architektur auch suggerieren und fördern kann. Und ich fand es schön zu sehen, dass Florian Graf auch seine eigene Erfahrung als Schulkind als Ausgangspunkt genommen hat. Also eine Erinnerung von sich selbst als kleines Kind, das in eine große Schule reingeht. Und irgendwie hat er es gut geschafft, aus einer sehr persönlichen Ausgangslage etwas zu erzählen, wo ganz viele Leute auch anknüpfen können. Die allermeisten von uns sind zur Schule gegangen und können dem nachfühlen. Und ja, so ist es irgendwie auch ein Buch oder ein Projekt für ein sehr breites Publikum geworden.
Ja, er hat damit ja auch ein Thema aufgegriffen, das ihn schon länger begleitet, das Thema des Modells. Und der Begriff Modell ist ja sehr vielschichtig. Das ist einerseits das Abbild einer Idee, die noch nicht existiert, ein Entwurf. Und gleichzeitig ist ein Modell eine Rekonstruktion etwas Vergangenem. Es kann auch ein Modell, das auf dem Laufsteg läuft, also eine Person kann es ja auch sein, ein Vorbild. Und Florian Graf hat diese Vielschichtigkeit dann ja auch im Buch nochmal abgebildet mit den Skizzen und Notizen seinerseits.
Mir ist im Nachgang dann noch ein anderes Kunst- und Bauprojekt in den Sinn gekommen. Das ist hier über die Gleise in der Nähe vom Toni-Areal. Es ist ein Werk mit dem Titel Anne-Sophie vom St. Galler Künstler Alex Hannemann. Und der hat eigentlich genau das Umgekehrte gemacht. Er hat eine Schülerin ganz groß gemacht. Ich würde sagen, 3- oder 4-mal vergrößert und in Chromstahl umgesetzt. Und ich war dann auch ein paar Tage, nachdem wir zwischen diesen kleinen Schulhäusern gestanden hatten, neben dieser vergrößerten Person. Und da passiert etwas Ähnliches. Ich fand das noch spannend, dass da einfach das Gleiche, aber andersrum passiert ist. Und wer in Zürich lebt oder mal in Zürich ist, kann diese beiden Standorte dann in den Shownotes sehen, die packen wir euch da rein.
Genau, und das Thema Schule begleitet uns ja schon ein bisschen länger. Wer sich dafür interessiert, was andere pädagogische Modelle und Buchgestaltung gemeinsam haben, denen empfehlen wir die Folge 16. Da ging es um Freine Pädagogik. Und nun, dieses Buch wurde ja gestaltet, und zwar von A Language, ist ein Studio aus Zürich, das sind Martin Stöcklin und Melina Wilson. Die beiden arbeiten seit 2019 zusammen und entwickeln grafische Lösungen in ganz unterschiedlichen Gebieten. Das kann von Corporate Identities über Bücher und Magazine sein, beispielsweise das Architekturmagazin Daidalos. Und ihr neuestes Projekt, das kam gerade ein paar Stunden vor Aufnahme heraus, das ist das Redesign der Zürcher Wochenzeitung WOTS, die dann ab etwa Ende April bei denen im Briefkasten liegt, die das Abo haben.
Ja, darauf sind wir natürlich gespannt. Auch die beiden durften wir in unserem Studio empfangen. Wir haben von ihnen mehr erfahren über das ganze Projekt und ihre Gedanken zur Gestaltung von School Models.
Melina, Martin, schön seid ihr heute bei uns. Ihr beschreibt eure Arbeit als kollaborativ. Was bedeutet das in eurer Praxis allgemein und konkret im Buch von Florian Graf, wie kam das zum Tragen?
Also zuerst so etwas sehr, sehr Persönliches zur Kollaboration für mich. Also ich möchte nie alleine arbeiten und ich mag, dass es so ein alltägliches Austausch mit Martin gibt. Ich würde mich alleine vielleicht in Kreisen drehen und einfach so sehr gemütliche Lösung finden manchmal. Und mit Martin ist es auch oft so, dass wir Sachen ein bisschen anders bewerten, dass wir das Fokus auf verschiedene Sachen legen oder dass wir auch manchmal ein paar Missverständnisse haben. Und das ist so genau ein bisschen es gibt ein bisschen eine Kultur des Glitches zwischen uns und auch sprachlich. Das passiert auch, weil wir sind so voilà, ein Basler und eine Romance, eine Vaudoise und wir sprechen Deutsch zusammen. Und das wird extrem lustig, weil es schafft auch manchmal ein bisschen diese Poesie, wie wir reden, weil es nie ganz, ganz genau ist auch. Aber das finde ich wirklich super. Und dann kommt noch dazu die Kollaboration so extern, hier in diesem Fall mit Florian. Da ich in Holland auch studiert habe, habe ich auch bemerkt, dass sie dort eine größere Kultur der Diskussion haben. So, wenn man dort eine Grafikerin ist, kann man wirklich erwarten, dass wir lange mit der Kundschaft alles besprechen wird. Und es ist so expensive, es geht in vielen Richtungen und es gehört wirklich dazu. Und als ich in der Schweiz gekommen bin, habe ich bemerkt, dass es das viel weniger gibt, obwohl die Leute auch viel zu sagen hätten. Aber wir sind vielleicht ein bisschen schüchtern oder ein bisschen mehr so faktuell. Und manchmal habe ich auch bemerkt, so wie wir präsentieren etwas, wir sagen, es könnte so oder so oder so sein. Und die Kunden und Kundinnen sagen einfach, ah ja, das ist super. Und wir möchten, dass es ein bisschen weitergeht. Und wir haben so seit ein paar Jahren wirklich probiert, unsere Kundschaft zu ermutigen, dass sie viel mehr mitdenken, dass sie viel mehr Feedback geben oder dass sie wirklich etwas auch Persönliches bringen im Projekt. Aber das ist ein bisschen so in progress, würde ich sagen. Aber es wird immer besser. Und vielleicht gibt es auch langsam Leute, die zu uns kommen, weil sie wissen, dass es Raum gibt für solche Diskussionen.
Und ich habe mir auch notiert in dem Zusammenhang, dass halt einfach in der Zusammenarbeit mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern diese Rollen auch so ein bisschen aufzubrechen und halt einen quasi gemeinsamen kollaborativen Prozess zu schaffen, der eben nicht nur aus diesen Rollen besteht, sondern diese Zusammenarbeit wie so fördert. Also dass man eigentlich auch nicht mehr so diese Hol- und Bringschuld so etabliert oder das so kultiviert, sondern dass man versucht, aufeinander zuzugehen und sich halt auch gegenseitig zu unterstützen und dass man eigentlich zusammen an dem Projekt arbeitet.
Ihr bewegt euch in verschiedenen Feldern und Themenbereichen. Im Buch School Models, das ist auch an der Peripherie vielleicht von Architektur. Gibt es etwas, was ihr merkt, das sind so wiederkehrende Momente, die bei euch auftauchen, wenn es um Architektur geht?
Ich finde es sehr gut, dass du das also Peripherie genannt hast. Aber ja, zuerst zu Architektur. Martin hat viel mehr Interesse und Kenntnisse als ich. Ich komme eher von vielleicht Literatur oder Film. Aber das Lustige ist, dass es immer viele Verbindungen gibt zwischen diese drei Sachen, so von Film, wo es so wirklich ein Bild ist, wie man darüber redet und die Architektur selbst. Und wir sehen auch, dass wir so viel mit GTA arbeiten, wir machen auch eine Buchreihe, also es gibt immer wieder diese Architekturprojekte und wir merken, dass selbst die Leute, die im Architekturbereich sind, möchten auch eine andere Sprache auch entwickeln. Zum Beispiel die Bücher, die wir bis jetzt gemacht haben, sehen nicht unbedingt aus wie Architekturbücher, also als Archetyp. Es ist nicht ein Buch, das wie ein Architekturbuch aussieht unbedingt. Das hat immer so wie ein Twist, wo es vielleicht eher so vielleicht wie ein gutes Lesebuch aussieht oder voilà.
Jetzt so bei uns intern sehe ich halt einfach recht stark so dieses Arbeiten mit dem, was da ist, oder? Weil das ist ja eigentlich so etwas, das wir irgendwie machen müssen und das mich persönlich einfach immer sehr auch beeindruckt, wenn ich so die Arbeit von befreundeten Architektinnen und Architekten sehe, ist irgendwie halt so diese Umstände, mit denen sie halt einfach auch so zu tun haben, oder? Und wie man irgendwie aus so einer Situation heraus versucht, Konstellationen zu schaffen, eine Art von Schönheit irgendwie auch so zu etablieren. Und jetzt so für uns, wir sind halt einfach sehr oft mit unumstößlichen Fakten, die Bedingungen schaffen, halt so konfrontiert. Beispielsweise, dass man eine spezielle Farbe verwenden muss oder Wünsche beziehungsweise Auflagen, die wir halt einhalten müssen. Und ich glaube, das macht ja auch unsere Arbeit irgendwo interessant, dass wir mit diesen Aspekten wie so arbeiten können oder vielleicht auch dürfen, oder? Ich glaube, manchmal gibt es ja auch eine Art von Sicherheit oder Versicherungen, oder?
Und also es sind ja beides angewandte Künste in dem Sinn, oder? Es ist einfach eine Zusammenarbeit, aber nicht aus dem leeren Raum, aber auch nicht nur die Umsetzung von etwas, von einem Wunsch, sondern irgendwo dazwischen. Und ich glaube, das ist das Verständnis von Grafik ist eigentlich das gleiche wie das Verständnis von Architektur in unseren Kulturkreisen, würde ich sagen. Und darum gibt es halt auch so viele Verbindungen. Vielleicht gehen wir ein bisschen näher an dieses Buch konkret hin, oder jetzt waren wir ein bisschen weiter weg. Wir tauchen ein in dieses School Models von Florian Graf. Das Buch ist ja letztes Jahr, 2025, rausgekommen. Das Kunst- und Bauprojekt wurde aber schon 2 Jahre vorher eingeweiht. Wann seid ihr eingestiegen in diesen Dialog und was hat so lange gedauert, bis es rausgekommen ist? Das nimmt uns Wunder.
Das weiß ich nicht, weil wir sind wirklich am Schluss gekommen. Wir waren nicht Teil der Diskussion. Ist das das irgendwann? Sie haben gesagt, wir müssen ein Buch machen, plötzlich, es gibt noch Geld, ich weiß nicht.
Ja. Da ist nun so, ist das jetzt später zugekommen, seit was war an Material da und was war an Idee für das Buch da?
Das Material war eigentlich komplett vorhanden. Und das ist ja, also für uns ist es, kommt nicht sehr oft vor, dass wir wirklich eigentlich alles so aufs Mal bekommen. Das war eigentlich auch wirklich eine sehr gute Erfahrung, muss man sagen.
Manchmal, ja. Also nicht nur, aber das ist das Lustige, weil es macht auch etwas ein bisschen wie, also es gibt eine Verbindung mit der Arbeit hier. Also wir haben, alles war vorhanden, wir haben jeden Element bekommen und dann haben wir das auch ein bisschen wie Bauklotzen zusammen gestaltet, ohne zu sagen, ah, das brauchen wir noch. Also eigentlich schon für Vorsatz und Nachsatz haben wir selbst Fotos gemacht, aber das ist das Einzige, das wir noch generiert haben. Sonst geht es nur um diese Zutaten zusammenzubringen.
Das war eigentlich einfach recht cool, dass wir auch dieses Werk, dass wir da so hinfahren konnten, dass es wirklich auch fertig war, weit bevor das Buch herausgekommen ist. Also wenn man beispielsweise eine Publikation macht, das muss dann zur Eröffnung fertig sein und dann hat man eigentlich gar noch nicht gesehen, was eigentlich die Ausstellung ist. Es kommt ja alles vor. In dem Fall war es halt interessant, dass man da so hingehen konnte und dann mit dem Pantone-Fächer diese Farben irgendwie abgleichen und diese Makroaufnahmen von diesem Terrazzo machen in der gleißenden Sonne war natürlich auch sehr nervig aber oder anstrengend. Es war natürlich nicht nervig, es war natürlich sehr schön. Es war eine überaus schöne Erfahrung.
Ja, wenn wir jetzt da schon bei den Farben sind und bei den Pantone, ich glaube, dann können wir vielleicht diese Frage noch loswerden. Wisst ihr, woher diese Farben kommen?
Ja, sie sind in diesen Gebäuden. So, ich glaube, das Orange ist vom Dach, die Ziegel, und Grün ist vom Flur. Also es ist genau wieder diese Idee, so alles ist vorhanden und wir nehmen einfach, was schon da ist und wir erfinden nichts, kein neues Element dazu.
Du hast diese Elemente genannt, also einerseits die physisch vorhandenen Elemente von Farbgebungen und Materialitäten und andererseits gab es 3 Momente, die im Buch abgebildet sind. Also einerseits die bestehende Architektur der Schulhäuser, dann die physischen Kunstobjekte, die Modelle und Terrazzo-Bauklötze. Und das dritte war dieser Eröffnungsmoment. Und wie habt ihr das zusammen gedacht oder was war der Zugang zu diesen Elementen?
Ich glaube, Florian hat immer diese Arbeit also als Ganzes gedacht. So, das heißt, es ging nicht nur um den Kunst am Bau-Projekt, sondern auch dieses Fest, dieses Festival, das gehört zusammen. Und diese drei Teile waren ziemlich so selbstverständlich, weil es beginnt mit dieser Anregung. Es gibt diese Monumenten, sie sind, diese Gebäude sind auch jetzt Monumente, sie sind beschützt und sie sind auch ein bisschen so einschüchtern. Und das kommt auch von der Erfahrung des Künstlers, als er noch ein Kind war, so wie groß alles ist, wenn man auch so klein ist. Und dann gibt dieses Moment, wo alles so kippt, wo ein bisschen diese Magie entsteht, wo die Gebäude so plötzlich ganz klein werden. Das macht das Ganze viel weniger so einschüchtern. Es wird plötzlich zugänglich, es wird zu Spielzeuge. Und dann, das Ding ist so, also in Kunst haben wir oft auch das Gefühl, dass man die Sache eigentlich nicht anfassen darf. So, sie sind da, das ist ein Monument, man hat Respekt. Aber hier steht es genau im Hof, in einer Schule. Es gibt Kinder und dann, ich glaube, dass das Fest ist wie dieses wie ein Ritual, das das Erlaubnis gibt, die Sache anzufassen.
Und das ist genau das, was in dem Zentrum steht von diesem Werk, oder dass die Kinder sich das aneignen und eigentlich auch da rumklettern und das berühren. Das ist das Kunstwerk. Das Buch, spricht das auch Kinder an?
Das ist eine gute, schon das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich verstehe diese Arbeit wirklich als eine Arbeit für die, die das verwenden. So, das sind die Kinder vor allem. Aber ich mag auch, dass es ein Buch ist, wo es gibt wie ein bisschen ein Spektrum, weil es gibt diese Texte und diese Texte sind natürlich, das ist wirklich eine intellektuelle Approach. Es wird erklärt, es wird kontextualisiert. Das kann man nur, glaube ich, als Erwachsene erfahren und genießen. Aber dann ist es auch so präsent, also Die Bilder sind auch wie eine Einleitung zu, wie kann man das verwenden? Und ich könnte mich auch vorstellen, dass Kinder das, wenn sie das sehen, es spricht ihnen auch. Es ist ein Buch, ja klar, aber es hat etwas auch sehr, sehr, fast ein bisschen liebesvoll, möchte ich sagen. Also jetzt rede ich ein bisschen von Gefühle, aber es hat diese Wärme, es hat etwas so ein bisschen wie ein bisschen für mich ein Asterix-Buch, ein Comic-Book. So, es hat, also ich als Kind, ich habe immer verstanden, dass ein Buch irgendwie so aussehen muss, um ein Buch zu sein. So, das war auch so ein Archetypbild. Und das ist wieder da. So, das ist, ich denke, es ist auch mega cool für ein Kind, so sowas anzufassen. Es ist auch ein bisschen wie die Welt. Also die Welt ist diese Sache, die so sehr, sehr komplex ist, die sehr, sehr oft eher für Erwachsene gestaltet ist. Aber die Kinder sind auch da. Sie sind eben auch da und sie finden auch ihre Wege, obwohl diese Welt oder diese Gesellschaft noch nicht unbedingt für sie gestaltet ist. Sie finden einen Weg. Und es gilt für diese Werk und es gilt auch vielleicht für dieses Buch.
Beeindruckend, schön zusammengefasst, wie du das gesagt hast, Marlene. Was ich, glaube ich, dazu noch sagen möchte, ich glaube, uns war es einfach eigentlich recht wichtig, dass wir ein Buch machen können, das das Kunstwerk so aus einer Distanz irgendwie auch so erfahrbar macht.
Ich fand es sehr, sehr spannend auch nachdem wir das Buch gemacht haben, einmal gab es auch ein Gespräch mit Florian Graf und es war so gut, weil, weißt du, wir haben das Gefühl, so wir haben die Arbeit verstanden, wir haben das so in einem Buch umgesetzt. Und dann wiederum, er nimmt das Buch in den Händen und sagt nochmals etwas dazu, dass noch mehr so Erkenntnisse, Verständnis gebracht haben. Oft kamen diese Geschichte, die auch viel mehr zu sagen haben als nur eine Geschichte von großem Großverhältnis. Also es gibt zum Beispiel, es gibt so Alice im Wunderland, es gibt Gulliver. Es geht auch um manchmal nicht ganz genau in einem Kontext zu passen. Und bei dem Buch, ich merke, dass das nichts stimmt irgendwie. Es stimmt doch, es ist solid, aber es stimmt auch nicht. Und gleichzeitig, ich denke sehr, sehr oft an ein Prop wie in einem Film. So, ich mag diese Idee, dass es gibt diese Objekte, es gibt diese Sachen, die in der Tat nicht so sind, nicht so gestaltet sind. Sie sind nur für das Bild so gestaltet. Ich könnte mich vorstellen, zum Beispiel in einem Bilderbuch, wenn man ein Buch sehen würde, im Bilderbuch würde es wie School Models aussehen. Weil so als Zeichnung, als Bebilderung stimmt alles. Ein Protobuch irgendwie.
Es findet ja auch eine Interaktion statt, oder? Weil es so groß ist und eigentlich auch so robust, ist es auch fast wie so ein Spielklotz. Es ist jetzt nicht ein filigranes Buch, wo man es fast nicht
anfassen darf und denkt, okay, da reißt jetzt sowas ab oder noch drei Buchzeichen, die rausfallen oder so. Es ist einfach, wie du gesagt hast, ein Archetyp von einem Buch und man kann es anfassen, es geht nicht kaputt, es ist farbig. Ich glaube schon, dass es visuell Kinder anspricht. Ja, auch diese Typologien, die ihr verwendet habt mit der farbigen Schrift und eben dieser Überstand, der Abstand vom Hardcover zum Buchblock ist sehr groß. Das ist auch etwas wie von einem Mäppli, wo man die Hausaufgaben nach Hause bringt. Das waren so ein bisschen unsere Assoziationen, als wir probiert haben, aus der Ferne zu verstehen, was da passiert ist bei der Gestaltung. Was waren eure Referenzen jetzt?
Das hat natürlich schon eine Rolle gespielt, was aber eigentlich viel mehr auch noch so ein Grundgedanke war, war eigentlich so dieses Spiel mit den Maßstäben, das Florian eigentlich macht bei seiner Skulptur. Oder es gibt natürlich diese vergrößerte Kantenüberstand und die große Schrift, die soll natürlich auch so wie so den Eindruck so einer Skalierung erwecken. Also halt eigentlich so, dass man sich so ein bisschen fragen kann, ob jetzt das Buch einfach vergrößert ist oder ob die Leserin geschrumpft ist.
Du hast angedeutet, dass in diesem Bereich vom Überstand auch das Inhaltsverzeichnis geprägt ist. Was hat es damit auf sich?
Was ist passiert überhaupt?
Das habe ich mir auch nochmal überlegt, was haben wir eigentlich gemacht?
Können wir etwas Konkretes sagen? Weil ich über diese Erinnerung, klar. Du bist zu mir gekommen und du hattest eine Vision und du warst so, es wird so sein. Aber vielleicht gibt es noch mehr, aber ich habe nur diese oberflächliche Erinnerung von dir.
Stimmt. Ich mache jetzt so eine Art Narrativ. Wir haben sehr oft die Diskussion, ob so bei so einer Art Publikation überhaupt ein Inhaltsverzeichnis nötig ist. In unserem Studio gibt es so die Fraktion von Menschen, die so sagen, es braucht einen Index, weil das ist das wichtigste Instrument, um Inhalte zugänglich zu machen. Und dann gibt es andere Menschen, die sagen so, hey, weißt du, es ist eigentlich nicht so viel Text, man braucht es nicht unbedingt. Und in dem Fall war es natürlich völlig anders gelagert, weil es war eigentlich einfach auch so ein bisschen die Überlegung, wie machen wir das zugänglich, ohne jetzt auch so allzu viel Seiten vom Inhalt zu verwenden, oder? Wie können wir uns dem nähern? Und es muss natürlich leicht sein, es braucht irgendwie so was Spielerisches. Und dann sind wir irgendwie auf das gekommen. Und dann war irgendwie halt wie auch so die Frage, wird dann diese Publikation eigentlich mehr so zu einem Brettspiel oder zu einem Spielbrett? Und was passiert eigentlich mit diesem Inhalt, wenn man durch dieses Buch navigiert? Und dieser Index ist irgendwie wie so ein bisschen omnipräsent, aber doch auch so ein bisschen verklausuliert.
Danke für die Ausführungen zum Inhaltsverzeichnis, wie das da gelandet ist. Und dieses spielerische Element, das es auch ist, hat mich dann auf das Cover zurückgebracht. Da sind diese Bauklötze und Modelle auf dem Back- und Frontcover verteilt, so ready zum Spielen sozusagen. Umgeben sind sie vom Titel Florian Graf School Models und das ist in einer sehr prägnanten Schrift gesetzt. Die Schrift ist von Clemens Piontek aus Zürich und sie heißt Mosaik. Das ist eine Schrift, die stark mit Rundungen und Ecken spielt, hat auch etwas Modulares, vielleicht Bauklötze als Stichwort kam mir da in den Sinn.
Also es ist eine Schrift, die ich sonst oft gesehen habe in Kontexten, wo die Sachen ein bisschen vielleicht aggressiver sind, so ein bisschen mehr so bold und vielleicht Techno oder was, andere Kontexte. Und hier, also ja, es ist diese Schrift und sie sieht, also vor allem bei School Models sieht es wirklich so aufgebaut aus, so wirklich so, sie stehen übereinander, so ganz vertikal. Ich kann mir das wirklich im Raum vorstellen, fast irgendwie. Aber gleichzeitig ist es so weiß und matt und sehr sanft und dann kommt diese glänzende rosa-orange Farbe. So, es hat wieder auch ein für mich ein interessantes Kontrast zwischen dieser Härte oder dieser Boldness von der Schrift und gleichzeitig etwas wiederum sehr, sehr Sanftes. So, es trifft sich auch, glaube ich, vielleicht wieder mit den Gebäuden zum Beispiel.
Und die kommt ja dann im Innern einfach nur noch als Pagina vor.
Genau. Und das ist etwas, das ich finde das sehr lustig. Ich bin sehr, sehr froh, dass es so ist. Und gleichzeitig nervt es mich sehr. Aber ich glaube, ich mag genau, dass das noch passiert. Das ist immer so etwas ein bisschen so, es reißt mich ein bisschen so, dass es diese Schrift wieder kommt.
Ich habe immer das Gefühl, es ist ein angenehmes Störelement. So. Es tut wie so dem Layout gut, aber es könnte wie noch so mehr so, yeah, wie so ein Bauklotz, der so da platziert ist.
Ich glaube, was wie so ein Leitgedanke war, dass wir immer wieder gesagt haben, ja, es ist so spielerischer Ernst und ernsthaftes Spiel. Und es war aber halt wirklich so. Und ich habe dann nochmal nachgeschaut, von wo kommt eigentlich dieser Ausdruck? Und das ist die Biografie von Josef Müller-Brockmann, die so heißt. Ja, mein Leben, spielerischer Ernst und ernsthaftes Spiel. Und dann fand ich das lustig und das wollte ich jetzt in diesem Podcast noch erwähnen.
Das passt natürlich sehr gut.
Gut platziert.
Wir auch noch einen wichtigen Designer genannt.
Ja, das haben wir gemacht.
Heroes. Jetzt.
Ja, Heroes.
Beim Gespräch ist mir dieses Bild hängen geblieben vom Spielerischen. Und Melina hat das sehr schön als diese Glitches benannt. Ich fand das ein gutes Wort, um das Erlebnis zu beschreiben, wenn man dieses Buch betrachtet. Weil es hat diese irgendwie Trockenheit, es ist dieses Kunst- und Bauprojekt, das Beschreiben, die Texte sind gut verortend. Und trotzdem hat es etwas, das so Spaß macht oder ein bisschen irritiert. Und das fand ich eine sehr schöne Abhandlung ihrerseits, worum es Ihnen da geht.
Ja, Sie haben ja von diesen Standards gesprochen, aber leicht getwistet und das funktioniert hier ganz gut.
Wir haben oft von diesem Archetypischen gesprochen und es hat einfach so Elemente aus dem Inhalt, die Farben und diese vielleicht auf Deutsch plakative Schrift und dieser Dreiklang ist einfach so ein Cover, das ein Cover ist und ich habe das überzeugt.
Ja, das stimmt. Was beim Cover auch noch auffällt, ist eben dieser Überstand zwischen Hardcover und dem Buchblock. Irgendwie scheint das so ein Ding zu sein momentan. Mir ist dann aufgefallen, wir haben bei der Episode über Sabor schon über den Überstand gesprochen. Und dann haben wir in der letzten Folge über Kazuo Shinohara auch ein Buch dabei gehabt, das Umbrella House Project, wo auch dieser Überstand so ganz prägnant war.
Ja, das scheint wirklich ein Trend zu sein. Vielleicht begegnen wir dem noch öfters. Auf jeden Fall taucht es äußerst häufig bei uns auf.
Ja, Laura, wir sind schon am Ende dieser Episode angelangt. Vielen Dank dir für diese kleine Reise durch das Buch School Models. Alle Infos zu unseren Gästinnen und den besprochenen Büchern und Themen findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und wie Jonas schon angedeutet hat, diese Folge ist voller Ausflugstipps. Lausanne und zweimal Zürich. Ihr könnt euch als einen Tag Zeit nehmen und mit School Models durch die Schweiz reisen.
Diese Episode, wie auch alle anderen Episoden von Nicht nur schön, sind auf Apple Podcasts, Spotify und auf unserer Webseite www.nichtnurschön.ch zu hören. Verteilt uns gerne Sterne oder empfehlt uns weiter. Das ist eigentlich immer die beste Werbung.
Und neu gibt es von uns auch einen Newsletter. Wenn ihr also keine Episode mehr verpassen wollt, meldet euch doch gerne an. Diesen Link findet ihr auf unserer Webseite.
In der nächsten Episode werden wir hier über das Werk einer amerikanischen Künstlerin sprechen, das vor nicht allzu langer Zeit in einer großen Retrospektive in der St. Galler Lokremise gezeigt wurde.
Und neu ist es so, dass es immer am letzten Freitag des Monats erscheint. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.